wir haben letztes Mal gesehen, am Schluss, wie Paulus nach Rom gekommen ist und mit den römischen Brüdern sich zusammentraf. Wir haben aus dem Römerbrief gelesen, Kapitel 1, wie Paulus schon Jahre zuvor ihnen geschrieben hat, dass es sein tiefster Wunsch ist, gewissermaßen einmal so glücklich zu sein, zu ihnen zu kommen und mit ihnen auszutauschen, von ihnen gestärkt zu werden und dass er sie stärken kann. Aber das hatte er sich damals wohl nicht so vorgestellt, dass er in Ketten kommen würde. Und wir haben aber gesehen, wie wirklich eine Freudigkeit da war, ihn zu empfangen. Vers 10, einige kamen bis Appii Forum ihm entgegen. Die haben etwa 49 Kilometer haben sie Wegstrecke hinter sich gelegt und andere, die schnelleren, kamen bis Tres Tabernae, 66 Kilometer, ihm entgegen, um ihn zu empfangen. Und das hat ihn offensichtlich aus einem Loch rausgeholt, diese brüderliche Liebe. Schluss von Vers 15 heißt es, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und der Mut.
Da ja, haben wir gewissen können, dass Paulus kommt.
Das wird nicht gesagt, aber zum Beispiel ist es denkbar, dass der Apostel Paulus einen Brief geschrieben hat von der Insel Melite her. Das heißt, nein, das ist auch nicht gut erklärbar. Nein, das Gerücht muss offensichtlich schon früher gegangen sein, dass er sich irgendwie auf den Kaiser berufen hat und dass diese Botschaft schon früher nach Rom gekommen ist. Ja.
Wäre Römer 1, Vers 11 eine Erklärung?
Römer 11, Vers...
Römer 1, Vers 11.
So, ja. Das steht, dass er im Römerbrief schon lange gesagt hatte, er möchte zu ihnen kommen. Lies nur.
Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, an jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl eurem als meinem.
Jawohl, das war eben sein Wunsch. Aber das war ja Jahre zuvor. Der Römerbrief wurde um 57, 58 nach Christus geschrieben. Aber hier sind wir jetzt bereits ums Jahr 60 herum. Aber die Erklärung, die ich vorhin gegeben habe, das geht eigentlich auch nicht, weil die wussten ja offensichtlich, dass er jetzt kommt. Darum sind sie ihm entgegengegangen. Das ist dann eine Frage gewesen. Ja. Also, irgendwie müssen Leute, die unterwegs und gewusst haben, schon früher herumgegangen sein. Das ist keine Ahnung, meine ich. Denn ihr Tempo war nicht das direkteste Tempo. Wir finden ja, dass sie zum Beispiel in Vers 14 in Puteoli 7 Tage dort verbringen sollten. Und so war offensichtlich das Reisetempo nicht das schnellste denkbare Tempo, dass andere also bereits nach Rom gegangen sind und die gute Botschaft dort verbreitet hatten. Gut, jetzt kommen wir gewissermaßen zum letzten Abschnitt der Apostelgeschichte. Etwas vom Ersten, was Paulus tut in Rom, das ist das Zusammenrufen der führenden Juden in Rom. Vers 17. Das erinnert ein bisschen an eine andere Geschichte in der Apostelgeschichte. Nämlich?
Den Tempel bezeichnet. Also auch die Rede, nämlich die Auswirkungen, dass sie also reagieren, dass Jesus als Größter sagt, das Heil ist zu den Armen gekommen.
Ja, ich dachte jetzt der Punkt, die Parallele, also da ist eine Parallele, ich meinte mehr die Parallele, dass er die führenden Juden zusammenberief und zu ihnen sprach. In der Apostelgeschichte eine Parallele, meine ich. Wo hat er ein anderes Mal Führer zusammengerufen und ihnen eine Rede gehalten? Ja, genau. Apostelgeschichte 20, Vers 17, das meine ich genau. Wer liest das? Bist du gerade, Hans?
Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Versammlung herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen.
Jawohl, gut. Und hier sind es nun nicht die Ältesten einer Versammlung, sondern die Ältesten, die Führer der Synagoge in Rom, die er zusammen beruft. Und was ist wohl der Grund gewesen, dass er so darauf aus war, sofort sich mit ihnen in Verbindung zu setzen?
Vielleicht der letzte Versuch, nochmal an die Jugend zu gehen.
Dann wird hier der Begriff Brüder aber für die nicht für die christlichen Brüder gebraucht, sondern für die Judenbrüder gebraucht.
Ja, das war ganz üblich, dass man innerhalb des irdischen Volkes Gottes, dass man sich als Brüder anredete. Das finden wir des Öfteren in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel schon, ich komme gar nicht zurück, Apostelgeschichte 2, da in der Pfingstrede des Petrus an die jüdische Volksmenge in Jerusalem, da ist es, da nennt er sie nur Männer von Judäa, aber in Kapitel 2, Vers 37, jawohl! Ja, aber da sind es umgekehrt, die Volksmenge nennt die Apostel Brüder. Was sollen wir tun, Brüder? Aber
Apostelgeschichte 3, 22, da sagt es auch, Gott wird einen unter euch Brüdern erwecken.
Jawohl. Und Kapitel 2, Vers 29, wo Petrus die Volksmenge so anredet. Das wollte ich. Vers 29, können Sie?
Liebe, lass mich frei zu euch von eurem Stammvater David reden.
Ja, da nennt er also die Volksmenge Brüder. In der alten Elberfelder gibt es hier eine Fußnote, wörtlich Männbrüder, ein Hebraismus, so gewöhnlich bei der Anrede. Also das war ganz üblich, sich als eine Brüderschaft zu verstehen im irdischen Volk Gottes. Genauso wie eben das himmlische Volk Gottes eine Brüderschaft ist. Wobei, Brüderschaft muss man erklären, das Wort Geschwister gibt es nicht auf Griechisch. Und so ist das Wort Brüder, hat oft den Sinn einfach von unserem deutschen Geschwister. Das schließt die Brüderinnen auch mit ein, eben die Schwestern. Das ist interessant, im Deutschen, das Wort Geschwister ist ja gebildet durch die Kollektivvorsilbe G. Viele Wörter beginnen mit G, die etwas Zusammengehörendes ausdrücken, zum Beispiel die Gemeinde oder der Gedanke und so weiter. Und das ist gebildet aus G plus das weibliche Wort für Brüder, Schwister. Und das ist das Wort, das Kollektivwort, das Brüder und Schwester zusammen meint, also nicht Gebrüder. Das haben wir auch, aber das hat einen anderen Sinn, das sind nämlich nur mehrere Brüder. Aber Geschwister, das meint nicht nur Schwestern, sind Brüder und Schwestern. Also darum kann man im Prinzip mit Recht, könnte man als freie, dynamische Übersetzung im Neuen Testament meistens, wenn Brüder angesprochen sind, das mit Geschwister wiedergeben.
Aber den Begriff Brüder für das Buch Israel finden wir ja auch im Römer 9.
Ja, schlag nur auf. Also eben, das ist nicht etwas, das nur in der Apostelgeschichte vorkommt. Das war üblich, sich so unter dem Volk anzusprechen. Liest du? Ja, lies nur den Vers vor.
Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus ein Herr zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische, welche Israeliten sind.
Jawohl. Und wie werden in der Bibel meistens die Israeliten genannt? Im Alten Testament, was ist der Ausdruck für Israelite? Die Israeliten.
Kinder Israels.
Ja, die Kinder Israel oder Söhne Israels. Das heißt also die Nachkommen von dem Stammvater Israel. Und so hat man sich immer verstanden als eine Familie. Und die Nachkommen von Israel, Jakob, Israel, das sind eben alles Dörf.
Darf ich mich nochmal vergewissern, ob ich das richtig verstanden habe? Wenn im Griechischen Brüder steht, können wir ohne weiteres mit Geschwister übersetzen. Aber die werden doch, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, ja, also ich habe gesagt, mit der Einschränkung meistens. Denn es kommt immer auf den Zusammenhang an, dass es manchmal eben auch speziell die, im Besonderen die Brüder sein können. Aber es gibt ein klassisches Beispiel, wo der Apostel Paulus ganz ausdrücklich die Geschlechter unterscheiden will. Und dann braucht er Männer und Frauen. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 8. Will nun die Männer jeden Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Sagt er nicht Brüder, sondern betont dort das Geschlecht und nachher desgleichen, dass die Frauen und so weiter. Also das gibt es dann auch, wenn ganz bewusst die Geschlechter unterschieden oder betont werden, dann die Wörter Männer und Frauen.
Und den Ausdruck Männer und Brüder, den gibt es nicht im Griechischen. Das vorhin sagt, das
doch, da eben bei diesen Anreden, wenn er dann sagt Männer, Brüder, dann sind natürlich speziell die Männer angesprochen. Ja.
Danke.
Darum sage ich, man muss immer vom Zusammenhang noch schließen, ob man wirklich Geschwister sagen kann. Aber im Allgemeinen ist das bei den Anreden in den Briefen so, dass eben die Gemeinde als solche angesprochen sind und da gehören Brüder und Schwestern dazu. Ja, jetzt, wir sind da etwas übergangen. Sie hatten noch.
Er wird wohl gedacht haben, zuerst kommen die Juden dran, wie immer, mit der guten Schaft. Das ist die letzte Möglichkeit, vielleicht bevor er wirklich sich an die Heiden wendet.
Jawohl, oder? Das einerseits, also der Wunsch, dem jüdischen Volk zuerst das Zeugnis zu bringen, gemäß Römer 1, Vers 16. Lest es mal Vers.
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glauben, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen.
Ja, das ist ein Prinzip, das er da im Römerbrief schon vorstellt. Dem Juden zuerst ist die Botschaft gesandt und dann auch dem Nichtjuden, dem Griechen. Und so
das
ist
das. War ja bei dem Herrn Jesus auch. Er war auch zuerst gesandt. Zu den verlorenen
Richtig.
Schafen des Hauses Israel.
Matthäus 10, genau. Und
dann sagt in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe.
Jawohl. Jawohl, genau. Auch, also schon zeitlich hat das der Herr so gemacht, er ist zu Israel gekommen, ist aber die Masse ihn verworfen, dann geht er zu den Heiden. Und auch eben in der Apostelgeschichte sehen wir das Prinzip, Paulus geht zuerst in die Synagoge und baut dort einen Kontakt mit den Juden auf und weitet seine Missionsarbeit auf die Nichtjuden aus. Das Prinzip ist also auch hier, aber ich denke, dass es noch einen anderen Grund hat, gerade im Zusammenhang damit, dass er nämlich nicht beginnt mit dem Evangelium, sondern
um seine Verhaftung.
Mit einer Person, jawohl.
Seine Person, ob die
ja,
Juden
ja,
in
ja.
Rom bereits Verhältnis davon haben, dass er ein Sektierer sei.
Ja, oder noch schlimmer als Sektier, der Vorwurf war ein Tempelhändler. Also das etwas, auf das die Todesstrafe stand. Nun, er ist da in einer ganz heiklen Situation, dadurch, dass er sich nämlich auf den Kaiser berufen hat. Das Synedrium, der oberste Gerichtshof in Israel, wollte ihn zum Tod verurteilen. Sie konnten das nicht. Darum versuchten sie, dass die Römer ihn zu Tode bringen. Und die Römer wollten nicht, und er hatte die Möglichkeit, als römischer Bürger, sich auf den Kaiser zu rufen. Jetzt könnte das eben den Anschein erwecken in seinem Volk, als wolle er sie bei den Heiden vertagen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz peinliche Situation. Einerseits liebt er sein Volk brennend. Römer 9, da sagt er ja, wir haben gelesen, sie sind meine Verwandten, meine Brüder. Und Gott erklärt er, ich habe den Wunsch gehabt, durch einen Fluch von Christus entfernt zu werden für meine Brüder, für die Israeliten, dass sie zum Glauben kommen könnten, sie gerettet werden könnten. Also diese brennende Liebe für sein Volk. Und andererseits muss er jetzt zum Kaiser gehen und muss da quasi wegen den Anklagen aus seinem Volk, muss er sich verantworten. Also eine ganz heikle Situation. Jemand, der sein Volk liebt, muss der Gerechtigkeit wegen vor dem höchsten römischen Gericht erscheinen. Und da wollte er den Führern hier deutlich machen, dass es also ihm überhaupt nicht darum geht, seine Nation schlecht zu machen und in den Dreck zu ziehen. Und darum geht er sofort, also nach 3 Tagen nach der Ankunft, will er eine Zusammenkunft haben mit diesen Führern.
Ja? Ich finde, das Besondere liegt eigentlich doch darin, dass dieser Apostel, der so viel Böses widerfahren hat von Seiten dieses Volkes, dass er überhaupt gar keinen Groll gegenüber sie hat, sondern dass sie wirklich immer noch den ersten Platz im Evangelium ein. Ja. Das ist also unglaublich. Das
ist gewaltig. Also jemand, der nicht verbittert wird.
Bösem vergilt, ja?
Ja, nicht verbittert wird, obwohl er so scheußlich behandelt worden ist. Also man hat ihn versucht, ja auf der Stelle zu liquidieren. Damals im Tempel. Und alles unter dem Vorwand, für die Heiligkeit Gottes zu kämpfen. Aber keine Bitterkeit.
Er wollte sogar mit einem Fluch von seinen Brüdern entfernt sein.
Ja.
Als mich einen zu ärgern.
Römer 9, das zeigt diese brennende Retterliebe. Und darum war er also in einem Konflikt. Einerseits muss er vor Gericht gehen wegen den Juden. Andererseits liebte er sein eigenes Volk brennend. Mehr als sich selbst.
Die Liebe rechnet Böses nicht zu.
Ja, ist das. Das heißt also nicht, dass er blind ist für das Böse, das ihm angetan worden ist. Aber er baut kein Konto auf. Das Zurechnen, 1. Korinther 13, die Liebe rechnet Böses nicht zu, ist das Wort, das man damals verwendet hatte, zum Beispiel auch für Kontorechnung führen. Also wir, denen, die uns Unrecht tun, wenn wir ein Konto aufbauen, um ihnen das heimzuzahlen, gewissermaßen, und nicht vergeben können innerlich, dann ist das nicht die Liebe Gottes. Das ist der Punkt. Also er hat das nicht irgendwie so schwarmgeistig übergangen, die haben mir ja gar nichts getan, so Kopf in den Sand, aber er hat kein Konto aufgebaut, dass er ihnen dann immer als Schuld noch unter die Nase streichen möchte. Also wir lernen von ihm, Vergebung ist möglich, auch wenn keine Versöhnung da ist. Ein wichtiges Prinzip. Also Vergebung ist nicht erst dann möglich, wenn der andere kommt und sagt, es tut mir leid, sondern Vergebung ist möglich im Herzen, sofort, jederzeit. Und wenn der andere kommt und sich entschuldigt, dann gibt es eben wird die Beziehung erneuert. Wenn ich in meinem Herzen vergebe, jemand, der mir Unrecht getan hat, dann ist die Beziehung immer noch zerstört. Aber die Bereitschaft ist da für die Versöhnung. Und es ist keine Bitterkeit da. Und das, in diesem Sinn muss man nämlich Lukas 17 verstehen. Schlagen wir mal auf. Lukas 17, Vers 3. Und 4. Wer liest?
Habt Acht auf euch selbst. Wenn ein Bruder sündiget, so verweise es ihm. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal des Tages an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben.
Ja, also diese Stelle hat manchen schon Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar, weil es hier heißt, wenn er es bereut, so vergib ihm. Und dann steht man den Schluss draus, aha, und wenn er es nicht bereut, dann muss ich ihm nicht geben. Ha, kann mein Konto führen. Nein, Vergebung wird in der Bibel in verschiedenem Sinn gebraucht. Es gibt Vergebung hier, wo man da, wo dann das Verhältnis eben geordnet ist. Wo ich ihm sagen kann, du schau, ist alles in Ordnung. Wir können uns wirklich offen in die Augen schauen. Aber diese Stelle will nicht sagen, dass nicht schon vorher, bevor er es bereut, schon im Herzen vergibt. Und das ist 1. Korinther 13. Die Liebe rechnet Böses nicht zu.
Ich weiß nicht, irgendwo in den Psalmen steht, schlägt dich dein Bruder, so ist es Balsam für mein Haupt, dennoch ist mein Bet ihm zuvor. Das heißt ja, also, auch in diesem Sinne, dass ich eigentlich gar kein Konto anlege.
Dass wobei die Frage dort,
dass ich sogar Fürbitte tue.
Ja, ist natürlich dort, ob es um ein bösartiges Schlagen geht. Denn es, in den Sprüchen gibt es ja auch den Vers, gut gemeint sind die Wunden eines Freundes. Dort ist gewissermaßen, dass der Freund seinem Freund eben offen etwas verweisen kann. Und das ist nicht gerade angenehm, aber das sind dann treu gemeinte Wunden. Und oder weil von Balsam gesprochen wird. Aber ich hätte jetzt Mühe, das so zu verstehen, dass der bösartige Schlag eines Bruders, dass der Balsam ist. Dann brauchen wir eben gerade Balsam. Ja, gut. Also wir sehen, Paulus ist nicht nur einfach taktvoll, sondern wirklich ein leuchtendes Beispiel für Vergebung und wie man mit dem Problem der Ungerechtigkeit umgehen soll. Aber die Haltung der Juden in Rom ist auch äußerst beeindruckt. Nämlich, wie stellen Sie sich zu diesen Verleumdungen über Paulus?
Sie geben sich unwissend aus. Sie wissen schlecht, wie es nicht.
Also sie haben keine bösen Briefe bekommen und auch keine Zeugen, die von Jerusalem oder Judäa hergekommen wären. Aber, unwissend sein, das kann man noch schnell, aber mich dünkt der Punkt, der nachher folgt, so beeindruckend, nämlich
wir begehren von dir zu hören. Nein, am Ende von 22, dass ihr allenthalben widersprochen wird, das wussten sie.
Ja, das ist eine Feststellung, aber das, ich meine jetzt das moralisch Hochstehende an ihnen.
Sie wollen selbst prüfen.
Ja. Ja! Sie sagen, wir haben zwar keine Briefe bekommen, keine Zeugnisse, aber es ist sowieso unser Wunsch, das gerade mal von dir selber zu hören, welche Gesinnung du hast. Es ist für uns viel, viel wertvoller, als wenn wir Briefe bekommen, wenn wir mal hören, was du selber sagst. Die Fußnote ist vielleicht noch besser. Also Text. Wenn es heißt, aber wir begehren von dir zu hören, welche Gesinnung du hast, erklärt die Fußnote, oder wir halten es für recht, von dir zu hören, welche Gesinnung du hast. Hat also ein Gerechtigkeitsempfinden, dass ich nicht einfach Zeugnisse und Anklagen anderer mit dem begnügt, sondern will die Aussage von ihm selbst. Wo haben wir einen klassischen Vers, der dasselbe sagt, von einem Mitglied des Synedriums?
Nikodemus wird denn einer bei uns verurteilt, ehe wir ihn gehört haben oder ehe das Gesetz ihn gehört hat?
Ja, schlagen wir doch auf. Nikodemus in Johannes 7. Am laufenden Fest sollte der Herr Jesus von Tempeldienern festgenommen werden. Die kommen unverrichteter Dinge zurück und sagen, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und Vers 47. Liest du gerade?
Ja, da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch von ihm verführt? Seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, dem es zuvor von selbst gehört und erkannt hat, was er tut?
Ja, also das ist genau dieses Prinzip, dass die Römer Juden hochhalten.
Da gibt es doch einen Vers, sehe zu, was ihr höret und wie ihr höret. In den Evangelien.
Ja, ja.
Der Jesus.
Ja.
Ist also auch ein wichtiges Prinzip für uns, was ihr höret und wie ihr höret.
Ja, ja, genau. Und das Wie hängt wesentlich ab, wovon?
Vom eigenen Herzenszustand, denke ich mir.
Ja,
und Zustand ich das selber.
Es ist wesentlich auch dann eine Frage der Liebe zum Gesprächspartner. Also wenn man jemanden hasst, dann hört man automatisch das heraus, wie es falsch ist. Das ist ganz interessant, nur so als Anregung für persönliches Bibelstudium. Im Johannesevangelium ist das Thema Missverständnis von Wörtern ein Thema, das sich durchzieht wie ein roter Faden. Und das ist ja interessant darum, weil im Johannesevangelium der Herr Jesus von Anfang an Wort, das im Anfang war, vorgestellt wird. Und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da gibt es dauernd Gespräche mit ihm, der das Wort Gottes ist, aus der Ewigkeit. Und da sagt er zum Beispiel in Johannes 2, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Und diejenigen, die ihn ablehnen, sagen, was? Du willst diesen Tempel abbrechen und in 3 Tagen aufbauen? Man hat 46 Jahre daran gebaut. Und Johannes erklärt, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Also, sie haben schon eine negative Haltung gehabt, verstehen Sie seine Worte auch falsch. Kapitel 3, der Herr Jesus sagt, man muss von Neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, ja, wie kann man von Neuem geboren werden? Man kann doch nicht wieder in den Mutterschoß zurückkehren. Auch ein Missverständnis um Wörtern. Aber der Mann fragt nach. Also das geht ja nicht, das kann man nicht vorstellen. Wie meinst du das genau? Und der Herr erklärt ihm, das geht nicht so. Von Neuem geboren werden, das heißt eine Neugeburt aus Geist und Wasser. Und spielt dann auf Ezekiel 36 an. Oder Kapitel 4, die Samariterin am Brunnen. Der Herr sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht und was die Gabe Gottes ist, hättest du schon längst gefragt und mich gebittet und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagt, ja, du hast ja kein Schöpfgefäß. Wie willst du mir lebendiges Wasser geben? Lebendiges Wasser, Maim Chayim auf Hebräisch, bedeutet frisches Quellwasser. Aber es ist da wieder ein Missverständnis um Wörter. Der Jesus spricht nicht von natürlichem H2O-Quellwasser, sondern in übertragenem Sinn. Und sie versteht es nicht. Sie sagt, du hast kein Gefäß. Aber das Gespräch geht weiter. Und sie bekommt Antwort. Und so kann man da durchgehen, dauernd diese Frage. Oder in der Synagoge in Kapernaum sagt der Herr, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Die Leute munkeln in der Synagoge. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Aber keiner steht auf und fragt, wie ist das gemeint? Und viele ärgern sich an ihm. Ich meine, das sind ja schockierende Worte. Das ist ja Kannibalismus. Ja, und so schockierend war es auch. Aber die haben nicht nachgefragt, was meinst du mit diesen schockierenden Worten? Aber untereinander haben sie gemunkelt. Und so geht das weiter durch das Johannesevangelium hindurch. Wie ein roter Faden, immer Missverständnisse um Wörter. Und wir sehen diejenigen, die irgendwie eine positive Haltung gegenüber dem Herrn haben, die fragen nach und die Begriffe werden geklärt. Noch ein Beispiel von Missverständnis. Der Lazarus ist gestorben. Die Jünger sind enttäuscht. Und dann sagt der Herr, Lazarus ist eingeschlafen. Und sie haben dann gemeint, er spreche von dem normalen Schlaf. Aber das Wort hat eben eine Doppelbedeutung. Einschlafen und entschlafen ist im Griechischen dasselbe. Der Herr hat quasi mit dem ein Wortspiel gemacht. Man wusste nicht, meint er jetzt entschlafen oder eingeschlafen. Aber sie spricht mit dem Herrn und bekommt Klarheit. Und wer ihn ablehnt, der spricht nicht mit ihm, fragt nicht nach und dann bleibt er im Missverständnis stecken. ein ganz wichtiges Prinzip, eben Rückfragen, direkt nachfragen und eben die Haltung der Liebe und des Guten gegenüber dem Gesprächspartner haben. Und wenn man ablehnend ist, dann hört man immer die schlechten Dinge heraus. Oder meint, es sei schlecht. Ja, so meint.
In den Kapiteln vorher wird ja Festus und Agrippa auch beschrieben.
Ja.
Die wollten auch gerne den Apostel Paulus hören. Als sie aber dann hörten von Sünde, Gerechtigkeit und von dem kommenden Gericht, da waren sie in ihren Herzen getroffen. Und sagen wir, geh hin auf diesmal, bevor ich ein anderes Mal. Ja. Es ist immer der Punkt, wie man hört. Ob man aus Neugier hören will oder wirkliche Fragen aus dem Herzen hat,
ja,
um ihn zu hören.
Und in seinem Fall war es ja sogar, er sprach viel mit ihm, weil er hoffte, Geld zu bekommen. Also das, man kann viele Interessen haben, um mit jemandem zu sprechen.
Kommt in Lukas 2, Vers 34, 35 nochmal raus.
Lukas 2, sagst du?
Ja, wo die Geburt des Herrn angekündigt wird oder geschehen
ja,
ist.
Ja.
Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Ich habe ein paar Worte zwischendrin weggelassen, die eingeklammert
ja,
sind.
Ja, ja, ja. Aber du hast das gelesen aus dem Grund, wegen ein Zeichen, dem widersprochen wird.
Damit die Überlegungen der Herzen offenbar werden. Das hast du
ja gesagt. Ach so, das, ja, ja. Genau, genau. Das ist ja auch der Punkt, warum der Herr solche Konfrontationen zulässt, damit die Überlegung, das Böse, offenbar wird. Genau. Sehr gut. Ja, und was wir noch betonen sollten, in Vers 20, Apostelgeschichte 28, da ist auch beeindruckend, der Apostel Paulus klagt nicht sein Volk an, sondern er sagt mit ganz anderen Worten, warum er in Ketten ist. Nämlich,
wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser Kette umgeben.
Jawohl. Also er hätte einen Schwall von negativen Dingen erzählen können, was er alles erlebt hat an Ungerechtigkeiten. Aber er erzählt, nein, das Ganze, was ich da zu erleiden habe, das hängt damit zusammen, dem Thema Hoffnung Israels. Was ist das?
Messias.
Der Messias. Die Hoffnung Israels. Aber auch wieder diese, so taktvoll, wie er das formulieren kann. Ohne sein Volk anzugreifen, kann er hier gerade die Brücke schaffen, um ihn bei der Aussprache eben das Wesentlichste zu bringen, nämlich die Botschaft des Messias. Ist Vers 22 noch irgendeine Frage oder Bemerkung? Ja, dann gehen wir weiter bei Vers 23. Da haben sie also eine ausführliche Besprechung noch miteinander abgemacht an einem bestimmten Tag. Und da gab es intensives Bibelstudium von Frühmorgen bis zum Abend. Toll, zeigt uns etwas, dass also intensives Bibelstudium kann auch eine Möglichkeit sein, um Menschen für Christus zu gewinnen. Man denkt, man darf den ungläubigen Menschen nicht zu viel zumuten. Also wir sehen jemand, der so Gewaltiges leisten durfte in der Mission, den Apostel Paulus, diese Methode, verwendet. Intensives Studium. Auslegung. Ja.
Vielleicht ein bisschen sehr praktisch. Paulus hat totalen Schiffbruch erlitten nach so und viel Zeiten danach dann nach Rom und mietet sich eine Wohnung. Mal ganz simpel, wer bezahlt denn? Wovon lebt er die 2 Jahre, über die hier berichtet wird? Wird kein Wort drüber gesagt, dass die Brüder ihn dort unterstützen, aber das Faktum 2 Jahre, eine Wohnung mietet, dass er wahrscheinlich sogar auch für seinen Richter dann den miternähren muss, wenn er ihn beaufsichtigt, bleibt offen.
Also die Ernährung des Soldaten, der mit ihm zusammengebunden ist übrigens und der Altenstudium mitbekommt, war also ganz intensive, interessante Sache. Einen Heiden an der Kette, mit einem Heiden zusammengebunden sein an der Kette wäre 2 Jahren. Und das als Evangelist, das ist schon eine ganz spezielle Sache. Aber es wird nicht gesagt, wer die Zins bezahlt hat, aber es ist ganz naheliegend, dass sich da die Römer sicher eingesetzt haben für ihn, denn schon dieser Empfang war ja beeindruckend. Also, er konnte ja nicht arbeiten in der Zeit, also war er angewiesen auf Unterstützung.
Wenn einer der Welt Güter hat, denke ich das also. Gläubige, die Güter hatten und das einfach so geteilt haben mit Paulus.
Ja, und das sagt er ja in 1. Korinther 9, wer vom Evangelium lebt, hat ein Recht vom Evangelium zu leben.
Oder im Philipperbrief findet man ja, dass er eine Gabe bekommen hat von dem Philipperbrief.
Ja, schlagt euch auf.
Aber nochmal eine Frage, heißt das, dass die tatsächlich zusammengekettet waren?
Ja,
die 2 Jahre?
Ja, ja.
Wie nah, wie weit, wie war
das? Ja, auf jeden Fall so, dass man normal, dass die normal nebeneinander schlafen können. Denn die waren ja auch nachts zusammengebunden. Schrecklich und doch eine Chance für diesen simplen Legionären da in Rom. Diesen Mann ohne Namen in der Bibel.
Ist der nicht mal ausgewechselt worden, dass das so gehandhabt wurde wie eine Wache?
Ja, das kann man nicht nehmen. Aber wie doch, es war ein 24-Stunden-Betrieb.
Aber mit verschiedenen. Dann ist der Radius noch größer geworden, gell?
Das kann man annehmen, dass die gewechselt wurden, ja. Ja, dann wäre es also nicht nur ein namenloser Legionär, sondern da hätten noch andere profitiert davon. Ich meine, schon schrecklich, aber ich meine auf der anderen Seite die Überlegung, mit Paulus 2 Jahre zusammengekettet zu sein.
Gibt's was?
Ja, da hast du einiges erfahren. Da hättest du all die Fragen anbringen können beim Lesen der neutestamentlichen Briefe, wo man sich gefragt hätte, wie meinte Paulus das, wenn ich das nur mal ihn hätte fragen können. Ja.
Übrigens, wegen der Frage, wer kam für dich auf? Wir lesen noch in Vers 30. Und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Hat er das Besuch?
Ja, also auch eine ganz erstaunliche Freiheit, die er hatte. Sogar, dass er Gastfreundschaft üben konnte. Genau. Übrigens, diese Miethäuser waren sehr berüchtigt im alten Rom. Das sind diese mehrstöckigen Häuser, die bekannt waren für ihre Zusammenbruchfähigkeit. Ja, also. Ich wäre schon lieber aufs Land ausgewichen, aber.
Ja, welche Stelle war das?
Philipperbrief? Philipperbrief, ja, das ist jetzt untergegangen. Philipper 4.
Ja, 17. Und 18.
Und wichtig ist ja, der Philipperbrief ist ja aus dem Gefängnis in Rom geschrieben worden. Also darum, der Zusammenhang ist da ganz direkt mit der Frage. Lies, Bruno.
4, Vers 18. Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss und bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.
Jawohl.
Kann es nicht auch sein, dass die Eltern ihn unterstützt haben? Er war doch sicherlich von reichen Eltern, wenn die ihm so ein Studium gewährt haben, dass er sogar mal Füßen gesessen hat. Da musste er ja vorher auch erst ein Handwerk gelernt haben. In der ganzen Zeit musste er ja auch unterhalten worden sein.
Ja, gut. Aber ob seine Eltern zu dem Zeitpunkt noch lebten, ist sogar fraglich. Denn das Durchschnittsalter war ja viel, viel tiefer als heute.
Aber dann hat er deren Besitz ja übernehmen können. Wenn die wohl
also jedenfalls war er auf Unterstützung angewiesen. Und sonst hat er oft selber gearbeitet, da wo es ging, wie in Korinth und so weiter. Also, das ist ja eigentlich so, Geld ist eigentlich nicht das
Problem,
wenn der Ruf da ist, wirklich im vollzeitlichen Dienst. Das
zuerst nach dem Reiche Gottes.
Das ist der Punkt. Ja. Also nicht, dass man auf Menschen schauen könnte, aber die Verheißung Gottes ist da. Und das ist wirklich erlebbar.
Aber kann man sicher sein, dass er dann, wenn er das nicht hätte bezahlen können, dann hätte er ins Gefängnis müssen. Dann wäre er in den Kerker, oder? Oder hätten die Römer
dann hätte er mindestens eben nicht diese Luxusmöglichkeit gehabt, das ist anzunehmen, ja? Wo er dann eben Leute während 2 Jahren empfangen konnte. Und das Schöne dabei ist, 2 Jahre gefangen in Rom, das sieht schon sehr aussichtslos aus. Und das, der Völkerapostel, sollte sich ja fragen, lässt Gott das zu? Ich meine, jetzt hätte doch hinauszugehen und seine Gabe wirklich weit herum anzuwenden. Und da war er auf Rom eingeschränkt. Aber das letzte Wort der Apostelgeschichte heißt, im griechischen Text, weiß das noch jemand? Ich habe es mal gesagt.
Ungeändert.
Ja. Also in der deutschen Übersetzung ist es das zweitletzte, wenigstens in meiner Übersetzung. Aber im griechischen Text ist das letzte Wort. Ungehindert. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Er war gebunden. Das sagt er übrigens ausdrücklich im zweiten Timotheusbrief. Auch ein Gefangenschaftsbrief aus Rom. Schauen wir mal.
Darf ich da noch dazwischen fragen, dieses ungehindert, nach der Grammatik bezieht sich das auf die Botschaft oder auf den Prediger? Denn es heißt ja, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge des Herrn mit aller Freimütigkeit ungehindert.
Ach so, ja. Also das ist ein als Adverb zu verstehen, also zum Verbum hingehörend.
Also zum Predigen.
Lehren, ja. Lehrte ungehindert. Moment, wo habe ich es da? Also predigen und lehrend. Auf diese beiden Verben bezieht das ungehindert. Und noch eine zweite adverbiale Umschreibung ist mit aller Freimütigkeit.
Ja, die kann man auch haben, wenn man gebunden ist.
Ja.
Die Freimütigkeit ist ja... Ja. Innere Angelegenheit.
Aber eben auch das ist ein etwas Ungebundenes, nicht? Die Freimütigkeit. Wenn jemand keine Freimütigkeit hat, dann ist er innerlich gebunden. Freimütigkeit heißt übrigens Freiheit zu reden, sprechen. Das bedeutet das griechische Wort. Also Freimütigkeit, das heißt, er hat die Freiheit, sich äußern zu können. Man kann innerlich gebunden sein, war bei ihm nicht, nur äußerlich. Und zweitens, ungehindert. Also das sind zwei Umschreibungen von den Verben predigend und lehrend. Und das ist übrigens, das letzte habe ich gesagt, ist ungehindert und der Ausdruck mit aller Freimütigkeit, das ist das sind die Wörter gerade hier. 3 Wörter vor. Mit aller Freimütigkeit. 4., 3., 2. und ungehindert, das letzte. So, und das ist doch nicht gerade zufällig. In der Apostelgeschichte, wo uns dauernd gezeigt wird, wie das Wort des Herrn sich ausgebreitet hat. Wir haben die 6 Refrains, haben wir ja immer wieder sehr betont, als wir das durchgelesen haben, und haben gesehen, wie dort die 6 markiert werden durch den Refrain, wo es wieder hieß, das Wort Gottes wuchs und sich eben ausbreitete. Und so endet dieses Buch mit dem Wort ungehindert. Sehr abrupt. Von der Gerichtsverhandlung wird ja nichts gesagt. Und dieser unvermittelte Abbruch der Apostelgeschichte soll eben andeuten, dass dieses Werk des Heiligen Geistes der Mission mit Vers 31 nicht zum Ende gekommen ist, sondern weitergeht. Und tatsächlich bis heute schon bald 2000 Jahre.
Das hat ja auch eine Parallele in der Apostelgeschichte, wo der Paulus den Ephesern sagt, also weggeht, jetzt befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Das Land,
ja.
Mehr braucht ihr nicht.
Also, was war noch der Punkt vorher?
Timotheus 2.
Ja, 2 Timotheus 4, wegen dem, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Verse 8 und 9. Liest du gerade?
Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide, bis zu Banden, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden.
Ja. Da schreibt er aus Rom, ich bin gebunden, aber das Wort Gottes ist ungebunden. Das hat er erlebt. Was war das Thema dieses Bibelstudientages in Rom?
Der Messias.
Ja, der Messias im Alten Testament. Im Gesetz Mose und den Propheten. Das ist so die Umschreibung für das gesamte Alte Testament. Die Tora, das ist das Gesetz Mose, die ersten 5 Bücher, die Grundlage, und der Rest wird manchmal pauschal bezeichnet, schlicht als die Propheten. Also aus dem ganzen Alten Testament, das war ein intensiver Tag, wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das sind so Bibelstudienergebnisse, von denen wir in der Bibel lesen, wo wir irgendwie ganz neidisch sein könnten. Ein anderes Ereignis ist zum Beispiel Lukas 24, dieser Fußmarsch von Jerusalem nach Emmaus, wo der Herr selbst, der Messias selbst, den beiden Jüngern auslegt aus dem Gesetz Moses, den Propheten und den übrigen Schriften und darlegt, musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Das war, wir können das schnell abschlagen, denn das ist dann immer wieder das Thema, worum es geht bei Judenmission. Diesen Punkt zu klären.
Vers 25.
Ja. Jawohl. Also Lukas 24, Verse 25 bis 27. Soll jemand lesen?
Und er sprach zu ihnen, euer unverständigen und trägen Herzen, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste der Christus dies leiden und in Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf.
Jawohl. Wofür waren sie unverständig und träg? Für welche Frage?
Für den Messias.
Ja, aber noch eine ganz spezielle Frage des Messias. Ja?
Sie sagen das auch in Vers 21. Wir aber hofften, dass er dies sei, der Israel lösen wird. Damit waren sie doch beschäftigt.
Ja, also was war ihre messianische Erwartung?
Der König.
Politische Befreiung.
Jawohl, der König. Und war die biblisch begründet?
Nein.
Ja. Ja, das ist auch als König verheißen.
Ja, natürlich.
Aber auch als der leidende Messias. Und darin waren sie träge. Das war deine Frage.
Ja, und der Herr erklärt, musste nicht der Christus, also wir können immer einsetzen, wenn Christus steht im Neuen Testament, können wir auch Messias einsetzen. Es wird manchmal, die Bedeutung wird, springt dann plötzlich ganz anders, wird viel klarer, weil Christus ist für uns oft nur noch ein Name. Aber es war eben der Titel Messias, der erwartete Erlöser. Also, musste nicht der Christ, der Messias, dies leiden und nachher und in seine Herrlichkeit eingehen? Das heißt, zuerst der leidende Messias und dann der verherrlichte Messias. Und was haben sie gehofft? Wir aber hoffen, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Ihre Erwartung war?
Auf den herrlichen Messias.
Der herrschende Messias. Ja, genau. Der sie von den Römern befreit. Und dafür hatten sie gute biblische Gründe. Zum Beispiel eine ganz eindrückliche Stelle, wo der herrschende Messias beschrieben wird. Beispiel?
Jesaja 35?
Ja, oder vielleicht noch deutlich das Herrschen, meine ich. Wirklich, das Herrschen. Daniel 7. Übrigens in der Zeit ein ganz populärer Text. Gerade in Qumran hat man besonders viele, auffällig viele Manuskripte vom Buch Daniel gefunden. Und das war ein sehr beliebter Text. Daniel 7, 13 und 14.
Ich schaute in die Sichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Er kam mit dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird.
Jawohl. Also da haben wir diese universale, weltweite Herrschaft des Menschensohns. Und dieser auch der Sohn des Menschen hier, das war ein bekannter Titel für den Messias damals. Gut, wir sollten Pause machen, eine Viertelstunde. Zuerst ein Löwe mit Adlersflügeln, das babylonische Weltreich. Dann ein Bär, das persische Weltreich. Dann ein Leopard, das schnelle griechische Weltreich. Und dann ein viertes, schreckliches Tier, stark, das alles zermalmt und zertritt, stark wie Eisen. Da haben wir das römische Reich. Und dann kommt diese Beschreibung des Messias auf den Wolken des Himmels. Und darum können wir natürlich umso mehr diese Emmaus-Jünger verstehen. Wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Man kannte diese Stelle. Es sind vier Weltreiche, die aufeinander kommen. Babylon, Persien, Griechenland, Rom, und dann kommt der Messias. Und darum war ihm die Hoffnung da, von diesem vierten grausam brutalen Reich, das wie Legionen hatte, so stark wie Eisen, das alles zermalmt und zertritt, von diesem Reich befreit zu werden. Und der Herr sagt, ihr seid unverständig und schweren Herzens, das heißt nichts anderes als schwer von Begriff. Der Christus muss doch zuerst leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Und das war eine der großen Schwierigkeiten im Judentum damals. Warum haben wir eigentlich Beschreibungen von dem Messias in zwei ganz verschiedenen Arten? Einerseits, er kommt mit den Wolken des Himmels, und dann lesen wir in Zacharia 9 ganz etwas anderes, nämlich... Und auch diese Stelle wurde im damaligen Judentum auf den Messias bezogen. Zacharia 9, Vers 9. Soll jemand lesen?
Siehe, der König wird zu dir kommen, gerecht, und ein Ritter ist er, demütig. Und auf einem Esel reiten. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden.
Das reicht schon. Also, der Messias kommt hier nicht mit den Wolken des Himmels, sondern auf einem Esel. Ja. Das war ein Problem. Und im Judentum noch heute gibt es Rabbiner, die erklären es so, das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir würdig sind und die Tora halten, dann kommt er auf den Wolken des Himmels. Wenn wir unwürdig sind, kommt er auf dem Esel. Und der Jesus sagt, eben musste nicht der Christus dieses leiden. Zuerst musste er leiden und dann konnte er in die Herrlichkeit gehen. Man hat dann das Problem im Judentum versucht zu lösen. Es sind wahrscheinlich zwei verschiedene Messias. Man hat dann der Messias, der herrscht, der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels, hat man bezeichnet als den Messias Ben David, Sohn von David. Denn ihm war ja der Messias verheißen als Nachkomme. und den Leidensmessias, den man kannte auch aus Jesaja 53, hat man bezeichnet als den Messias
Josef.
Ben-Josef, der Sohn von Josef. Und zwar darum, in Anlehnung an die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef wurde verworfen von seinen Brüdern und musste viel leiden. Und Jesus sagt, seid ihr so schwer von Begriff und unverständlich. Das sind zwei verschiedene Phasen. Zuerst leiden und dann herrschen, dann die Herrlichkeit. Und im Neuen Testament ist das so, der Herr Jesus ist durch Maria, von wem abstammend? Von David. Er ist der Sohn der Messias Ben David. Und so wird er auch in Lukas 2 vorgestellt, wo der Engel Gabriel der Maria erscheint und die Geburt ankündigt. Was sagt er ihr? Ist genau die Verheißung von dem Messias Ben David. Lukas 1. Liest jemand 30 bis 33.
Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen, ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein.
Ja, da haben wir den herrschenden Messias, und zwar der Sohn Davids. Er wird den Thron seines Vaters Davids bekommen. Der Engel Gabriel kündigte Maria an, der Messias Ben David wird von dir geboren werden. Wie hieß sein Stiefvater?
Josef.
Und damit war er der Messias Ben Josef, der Sohn des Josef. Und auch Josef wurde die Geburt des Messias angekündigt, nämlich durch einen Engel. Wo? Ja, man liest halt die Weihnachtsgeschichte nur einmal im Jahr. Aber wir können die ruhig auch im Juni mal lesen. Wo? Ja, der Traum wird beschrieben in Matthäus 1. Liest jemand Vers 20 bis 21?
Indem er, Josef, aber solches bei sich überlegte, nämlich seine Frau zu entlassen, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden.
Jawohl. Also dem Josef wird auch der Messias angekündigt, seine Geburt. Aber was wird von ihm gesagt? Nichts von dem Thron, sondern
Errettung.
Sündenerrettung. Und das weist hin auf Jesaja 53. Der Messias muss leiden. Und so wie dem Josef wird der Messias Ben Josef, der Leidende, angekündigt. Und Maria wird der Messias Ben David, der herrschende Messias, angekündigt. Doch eindrücklich. Und kommt noch dazu, beide haben die Verheißung nie gesehen in ihrem Leben. Josef starb vor der Kreuzigung. Er wird nie mehr erwähnt in Verbindung mit der Kreuzigung. Maria ist allein am Kreuz und der am Kreuz noch vertraut in dieser schwersten Zeit, vertraut sie Maria dem Jünger Johannes an. Er hätte dem Josef die Maria anvertraut, wenn er noch gelebt hätte. Also er hat das nie gesehen, wie der Messias Ben Josef, der sein Volk von seinen Sünden rettet. Und Maria ist dann später gestanden und sie hat nie gesehen, dass ihr Sohn, der Messias David, jemals die Reich aufgerichtet hätte. Beide haben die Verheißung bekommen, aber nie die Erfüllung der Verheißung gesehen. Also, das ist... Ja?
Ich habe immer gedacht, durch diese Aussage Jesu am Kreuz,
Schon darin, dass sie die seelsorgerliche Hilfe brauchte.
Ja.
Sie war also nicht die Überlegene, die genau, sondern ein wirklicher Mensch, der hier einen Zusammenbruch erleben muss. Und das wurde ihr auch heißen. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen, Lukas 2. Hat schon Simeon bei diesem Freikauf des Erstgeborenen im Tempel, hat er das der Maria gesagt, geweissagt. Ja.
Ich möchte nochmal zurück zu der Stelle in Zacharia 9, Vers 9. Dort heißt es, und ein Ritter ist er. Und einige Verse danach in Vers 10 heißt es in der Mitte, und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde. Da sehen wir den Retter und den Herrscher.
Ja, und gerade hintereinander, nicht, ist das Eindrückliche. Und auch da sieht man, zuerst kommt der auf dem Esel, um zu retten, und nach in Vers 10 wird gesagt, und nachher wird er Herr. Es sind also nicht zwei verschiedene Messias, es ist ein und dieselbe Person, aber in zwei verschiedenen Phasen. Einmal kam er auf dem Esel, um dann sein Volk von seinen Sünden zu retten, und ein anderes Mal wird er dann auf den Wolken des Himmels kommen, um das wiederhergestellte römische Reich zu vernichten und das ewige Reich aufzurichten. Also das römische Reich sollte eben in drei Phasen zerfallen. Das wird dann in der Offenbarung erklärt, das Tier von Daniel 7, das war, ist nicht und wird wieder kommen. Und so haben wir eben das römische Reich ist untergegangen. Es ist eine Zeit nicht. Und jetzt sehen wir, wie die Bemühungen sind, um das zersplitterte römische Reich wieder zu vereinigen, stark zu machen. Und so stimmt eigentlich die Aussage auch. Er kommt auf dem Esel, dann, wenn wir unwürdig sind. Und er kommt mit den Wolken des Himmels, wenn wir würdig sind. Und so hat die Masse ihn verworfen beim ersten Mal. Aber beim zweiten Mal, wenn er dann auf den Wolken des Himmels kommen wird, da wird ein eifriger Überrest wird ihn freudig, sehnlichst willkommen heißen.
Und war aber doch in der Prophezeiung die Gnadenzeit gar nicht ersichtlich, auch für den Juden nicht. Das war ja sein Problem.
Man muss vielleicht präzisieren, es war ersichtlich, dass es eine Zeit dazwischen gibt. Und zwar sogar eine lange Zeit. Aber es war nicht ersichtlich, das Geheimnis der Versammlung oder Gemeinde. Da war nach Epheser 3 ein Geheimnis, aber aus dem Alten Testament selbst konnte man entnehmen, dass es dazwischen eine lange Zeit gibt. Hosea 3, die Kinder Israel werden viele Tage ohne König und ohne Fürsten und ohne Opfer sein. Danach werden sie umkehren am Ende der Tage. Also da war bekannt, es wird eine lange Periode geben, wo Israel ohne Staat und ohne Opferdienst sein würde. Und das charakterisiert die vergangenen 2000 Jahre. Gerade die Zeit, in der Gott den Heilsplan der Gemeinde, der Versammlung, Wirklichkeit hat werden lassen. Und das ist verborgen.
Ein Zwischenraum zwischen Daniel 7 und Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken.
Ja, genau. Man kann also sagen, in Daniel 7 wird das Vierte Reich gesehen als eine Einheit. Und in der Offenbarung wird es dann aufgeschlüsselt in die drei Phasen. Gut, also das.
Und in Zacharia wird das auch noch gezeigt, dass er Frieden reden wird zu den Nationen. Und da steht zwischen dem Retter und der Herrschaft.
Ja, ja. Und da haben wir gewissermaßen die Vorerfüllung heute, dass er Frieden spricht zu den Heiden bis an die Enden der Erde. Durch das Evangelium. Das ist die Vorerfüllung davon. Gut, wir kommen zurück zur Apostelgeschichte. Das war ja nur so ein kleiner Exkurs, um ein bisschen anzutönen, um welche Thematik es da ging an diesem Tag, wo er das Reich Gottes bezeugt hat und zu Zeugen suchte von Jesu aus dem Gesetz und den Propheten. Und das hat Erfolg gehabt. Vers 24. Einige wurden überzeugt. Und bei anderen war es nicht der Fall. Und da kann man sich fragen, ja, hat Paulus zu wenig gut argumentiert? Hat er zu wenig überzeugend die Dinge dargelegt? Und da zeigt uns eigentlich die nächste Verse ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger geistlicher Grundsatz. Nämlich, das ist das Phänomen der Verblendung. Dass man so überzeugend etwas darlegen kann, wie es nur geht, so logisch, wie es nur geht, und dass haben wir keine Verheißung, der andere dadurch überzeugt wird, wenn er verblendet ist. Wird nichts geschehen. Und darum lesen wir nochmals dieses Jesaja-Zitat 25 bis 27. Soll jemand lesen?
Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesajas den Propheten zu uns Vätern geredet und gesagt: Gehe hin zu diesem Volke und sprich: Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dicht geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.
Jawohl. Sagt, da war ja genau vorausgesagt, dass eine Blendung über dieses Volk kommen würde. Das hat Jesajas vorausgesagt. Und das genau in denen bestätigt Glauben. Also diejenigen, die es ablehnen, nicht aus, sind gerade der Beweis für die Richtigkeit der Bibel. Denn das war ja vorausgesagt, mit dem musste man rechnen, mit dieser Verblendung. Obwohl man hört, kann man doch nicht hören. Obwohl man sieht, man kann es doch nicht wahrnehmen. Und das ist ein ganz wichtiges Phänomen. Wir müssen uns bei der Verkündigung, beim Weitergeben des Evangeliums Mühe geben, um die Dinge so klar, so plastisch, so überzeugend wie möglich weiterzugeben. Aber wir haben keine Verheißung, dass es dann auch rüberkommt. Wenn Verblendung da ist, wird es nicht rüberkommen. Aber die Verblendung, die kam nicht einfach von ungefähr, sondern die war die Folge wovon?
Ungehorsam.
Eben, von einem Vorausgehen nicht wollen, dann kommt das Gericht der Verblendung. Und so hat der Herr dieses Wort zum ersten Mal zitiert in Matthäus 13. Da, nach diesem entscheidenden Kapitel 12 in Matthäus. Dort hat der Herr einen stummen Besessenen geheilt. Und die Pharisäer haben gesagt, das tut er durch den Obersten der Dämonen. Und das Volk reagiert und sagt, das ist doch nicht der Sohn Davids. Der Ben David. Warum? Weil die Rabbiner ihnen erklärt hatten, wir können keine stummen Dämonen austreiben. Das geht nicht. Das wird nur der Messias einmal können. Und dann macht das der Herr in Matthäus 12 und sie sagen, nein, es ist vom Teufel. Und in Matthäus 13 sagt dann der Herr, jetzt rede ich Gleichnissen, damit sie nicht mehr verstehen. Damit das in Erfüllung geht. Aber das war also, zuerst hat er gesprochen, sie haben die Chance gehabt, und weil sie die Chance abgelehnt haben, dann kommt die Verblendung. Und wenn wir in Jesaja 6 noch kurz hineinblicken, oder bevor wir auftun, was ist der Zusammenhang dort? Was haben wir in Jesaja 6? Großartiges Kapitel.
Da den Herrn, seinen Thron.
Eine Gotteserscheinung im Alten Testament, genau. Jesaja 6. Ja. Lies mal Verse 1 bis 3.
Ach so. 6, 1 bis 3.
Ja.
Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit Zweien bedeckte er sein Angesicht und mit Zweien bedeckte er seine Füße und mit Zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscher und die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit.
Jawohl. Also eine Erscheinung Gottes. Und im Neuen Testament erklärt Johannes in Johannes 12, Vers 41, dass Jesaja hier den Herrn Jesus gesehen hat. Das ist interessant. Der neutestamentliche Hinweis, hier wird der Sohn Gottes gesehen. Es ist nicht der Vater, es ist nicht der Heilige Geist, es ist der Sohn, der gesehen wird. Johannes 12, Vers 41. Da wird nämlich auch zuerst diese Verblendungsstelle angeführt. Liest jemand 12, Vers 40 und 41. Ja, oder Vers 37, bitte.
Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, auf dass das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, welches er sprach. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden?
Das ist übrigens, woher das Zitat?
Jesaja 53.
Ja, das ist Jesaja 53, Vers 1. Dass man also der Botschaft von dem leidenden Messias nicht glauben würde. Und weiter, Vers 39.
Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile.
Das ist jetzt eben aus Jesaja 6. Jetzt die Erklärung, Johannes.
Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete.
Jawohl. Seine Herrlichkeit von ihm redete, das bezieht sich zurück auf Jesus 37, ja, genau. Obwohl er Jesus aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Also der Sohn Gottes wird hier in seiner Herrlichkeit gesehen und wird genannt Herr, Vers 1, und Yahweh, der Heerscharen, Vers 3, der Ewige der Heerscharen. Und in Vers 5, der König, Yahweh der Heerscharen. Und kommt diese Stelle mit der Verblendung in den Versen 9 bis 10. Und da fragt Jesaja, wie lange diese Verblendung dauern soll. Ganz interessante Stelle. Lesen wir da ein bisschen weiter, Vers 11. Jesaja 6, Vers 11 bis 13.
Und er sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist, und Jehova die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte, gleich der Eiche, von welchem, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt, ein alter Same ist sein Wurzelstock.
Ja, die große Frage, wie lange geht die Verblendung Israels? Da bekommt er die Antwort, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. So, viele haben so eine schematische Vorstellung. Im Jahr 70 war die Zerstörung des Tempels und Jerusalems und dann sind die Juden unter alle fünf Kontinente zerstreut worden. Das ist falsch. Das ist historisch falsch. Was ist geschehen? Jerusalem wurde zerstört. Mehr als 1 Million kam um. Tausende wurden gekreuzigt und fast 100.000 wurden in die Gefangenschaft weggeführt. Auf Schiffen nach Ägypten. Man bot sie dort auf den Sklavenmärkten an. Das Angebot war derart groß, viel zu groß, als viel größer als die Anfrage, darum sank der Preis der Sklaven auf ein Zehntel und schlussendlich wollte man sie gar nicht mehr. Das war vorausgesagt, Mose 28 am Schluss. Man wird euch Schiffen nach Ägypten zurückführen, wird euch als Sklaven verkaufen und man wird nicht kaufen wollen. Aber da gab es weiterhin aber Tausende von Juden im Land. Eine schreckliche Situation, der Staat Israel gewissermaßen zerstört. Und dann hat man sich aber reorganisiert und wollte dann nochmals einen Aufstand machen, und zwar im Jahr 31. In Jerusalem zurückerobern. Das hat also zu einer zweiten Revolte geführt, die unter Kaiser Hadrian blutig niedergeschlagen wurde. Da kamen wieder über 1 Million Juden in dieser Zeit ums Leben. Und da gab es immer noch viele Juden im Land, das ging also weiter, man hatte sogar eine gewisse Selbstverwaltung zu gewissen Zeiten im Land. Und da kam auch die islamische Zeit und schon die byzantinische Zeit, gab Unterdrückung und solche Unterdrückungen führten auch zu Wegwanderung. Mit anderen Worten, die Zerstreuung der Juden unter alle Völker, das war ein Prozess, der über Jahrhunderte hinweg führte. Es gab immer in Israel, oder was sagen wir für die Zeit, in Palästina, eine jüdische Bevölkerung. Aber sie wurde immer mehr dezimiert. Sie wurden auch wieder verfolgt im eigenen Land und wieder abgeschlachtet und so weiter. Und die Juden zerstreuten sich in diesem Prozess über alle 5 Kontinente hinweg. Und das Land selbst wurde nicht plötzlich eine Wüste, sondern es war ein Prozess, der andauerte über Jahrhunderte hinweg. Die Römer haben schon sehr viel zerstört am Land und abgeholzt, was sie nur konnten. Und dann in der islamischen Zeit hat man das Land verkommen lassen, weil man nicht Ackerbau getrieben hat, sondern nur Viehzucht. Das macht eine nahöstliche Landschaft kaputt. Gerade weil die Schafe, die Ziegen haben so einen tiefen Biss. Und die machen dann machen das fruchtbare Land kaputt, dass es verwüstet. War so ein langer Prozess. In der Zeit der Türken wurde eine Steuer auferlegt, Baumsteuer. Also für jeden Baum, den man hatte im Garten, musste man Steuern bezahlen. Haben die natürlich lieber abgehauen, als Steuern zu zahlen. In der Türkenzeit hat man zum Beispiel eine der fruchtbarsten Gegenden, die Scharon-Ebene, hat man abgeholzt, um das Holz, Brennholz für die Eisenbahn im Nahen Osten zu verwenden. Wurde also Raubbau getrieben, schrecklich. Aber das hat sich also über 2000 Jahre fast hinweg entwickelt, diese Zerstörung Landes. Und der Höhepunkt war im letzten Jahrhundert. Da war Palästina wirklich als Land am Ende, am Boden. Und auch spärlich bewohnt. Und es gibt so eine eindrückliche Beschreibung bei Mark Twain in dem Buch Innocents Abroad. Hat er das Land besucht 1867 und sagt, das ist ein Land ohne Perspektive, nichts Liebliches für das Auge und es gibt fast keine Bewohner. Es ist ein Land gebrochen, ohne Hoffnung. Und das ist genau, was wir hier sehen. Es wird, die Städte werden verwüstet in einem Prozess und es wird sich entvölkern, das Land. Das Land wird immer mehr zur Wüste werden und der Herr entfernt die Menschen weit, die Orte werden verlassen inmitten des Landes, ist noch ein Zehntel drin, wird er wieder vertilgt, das hat man immer wieder erlebt, wie die Juden vertilgt wurden in dem Land Palästina. Und dann wird aber doch hier quasi alles abgeschlagen, aber ein Wurzelstock bleibt übrig. Und aus dem kommt ein neuer Spross dann. Das ist der Überrest Israels, der dann wieder glauben wird. Und es gibt übrigens Juden, die haben Tradition, dass sie im Land geblieben sind durch alle Jahrhunderte hindurch. Aber sie sind eine sehr, sehr kleine Minderheit. Aber es hat immer eine kleine Bevölkerung, gegeben im Land. Der große Teil ist unter alle Völker zerstreut worden. Und das Interessante ist also, solange dieser Prozess der Bevölkerung geht, solange soll die Verblendung Israels gehen. Und jetzt haben wir ab 1882 gesehen, da ist die Wende gekommen. Da kam die erste Einwanderungswelle aus Russland, die erste Aliyah. Und dann kam die zweite und die dritte. Sind schon Millionen sind eingewandert aus allen 5 Kontinenten. Und das Land ist von einer Wüste in einen anderen Prozess umgewandelt. Es wird immer mehr, blüht immer mehr auf. Und Millionen von Bäumen sind angepflanzt worden. Das heißt also, wir sind am Ende dieser Zeit der Verblendung für Israel. Und damit sind wir am Wendepunkt angekommen. Die Apostelgeschichte endet da mit dem Hinweis, die Heiden werden hören, aber das jüdische Volk muss das Schicksal von Jesaja 6 erleben. Und wir sind nun in der Tradition bis heute von der Apostelgeschichte berufen, als Zeugen zu wirken. Und wir sehen, jetzt sind wir aber bereits am Endpunkt dieser Verblendungsgeschichte von Jesaja 6 angelangt. Denn das Land entvölkert sich nicht mehr, wird nicht immer mehr verwüstet, sondern das Gegenteil passiert. Also ist die Zeit gekommen, wo der Überrest Israels entstehen wird. Und der eben erst nach der Entrückung. Zeigt, wir sind an dem heilsgeschichtlichen Wendepunkt angelangt, der mit der Geschichte begonnen hat. Und die Apostelgeschichte, haben wir gesehen, hat begonnen damit, dass der Erlöser von welchem Berg aus weggegangen ist? Vom Ölberg. Und da hat er auf dem Ölberg noch das Mandat für die Weltmission gegeben. Kapitel 1, Vers 8. Das 4-Punkte-Programm, wie heißt es schon? Ihr sollt meine Zeugen sein, anfangen in
Jerusalem,
Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Und die ganze Periode wird abgeschlossen, indem der Jesus wiederkommt, das haben die Engel angekündigt. Er wird so wiederkommen, wie er weggegangen ist, auf dem Ölberg, Zacharia 14. Und dann wird ihn der Überrest Israels, der nicht mehr verblendet ist, ihn erkennen. Und so haben wir die Geschichte Josefs. Am Tag zuerst wurde Josef von seinen Brüdern verworfen. Er musste viel leiden. Er wurde den Heiden überliefert, kam nach Ägypten. Aber in Ägypten kam er aus dem Gefängnis und stieg auf zum Herrscher über die Heiden, während seine Brüder nichts von ihm wussten. So haben Millionen in dieser Zeit der Mission, der Weltmission, die mit der Apostelgeschichte begonnen hat, Millionen von Heiden haben ihn erkannt und haben ihr Leben unter die Herrschaft des Josef in Ägypten gestellt. Ja?
Aber auch viele Juden haben sich zu ihm gewandt. Denn das ist auch ein Teil der Gnadenzeit, dass Juden sich zu ihm wandeln. Wir haben eben aus Johannes 12 gelesen, da heißt es in dem 42, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Und in Apostel 6, Vers 7, da heißt auch, das Wort Gottes wuchs und viele der Priester und der Oberste des Volkes fanden sich zu ihm.
Jawohl,
und die Gnadenzeit, dass sie das Volk beiseite gesetzt sind, aber dass der Einzelne zu ihm kommen kann. Beiseite gesetzt in Apostel 7, wo sie das Zeugnis des Heiligen Geistes verwarfen. Und wo jetzt beim Punkt angekommen sind, der ganz nahe vor der Tür steht, wo die Sammlung der 144.000 wieder ansteht.
Ja.
Und der Herr das abgeschnittene Seil wieder anknüpfen wird.
Genau.
Wunderbarer Herr ist es.
Wir hatten ja schon in der Apostelgeschichte auch gesehen, es waren ja Zehntausende von Juden, die damals geglaubt haben. Aber im Vergleich zur Gesamtzahl des Volkes von damals schon wohl mehreren Millionen, war es eben nur ein Überrest. Und zwar ein kleiner Überrest. Und was doch drauf ist, durch die Jahrhunderte hindurch waren es, so viel wir wissen, nicht waren es wenig Juden, die zum Glauben gekommen sind. Und das vor allem dadurch, dass Christen und sogenannte Christen die Juden immer wieder verfolgt haben. Und das ist auch heute eines der Haupthindernisse für einen Juden, um zum Glauben zu kommen. Schrecklich, wenn man denkt. Aber es ist zu sagen, es hat einen Aufbruch gegeben unter Juden seit dem letzten Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert haben plötzlich viele Juden sich begonnen zu bekehren. In den vergangenen 30 Jahren sollen, es gibt die Zahl, fast 100.000 zum Glauben gekommen sein. Das ist natürlich immer noch ein kleiner Überrest im Vergleich zu offiziell 14 Millionen Juden weltweit. Aber es sind heute, vermutet man, 350.000 gläubige Juden weltweit. Das ist immer noch ein Überrest, ist eine Minderheit. Aber das gibt schon einen Vorgeschmack von dieser Erweckung, die nach der Entrückung stattfinden wird, wo ja von einem Drittel gesprochen wird in Sacharja 13, der die Drangsal im Land, im Land überleben wird und den Messias erkennen wird. Also der Überrest, mindestens ein Drittel. Und zwar der Drittel im Land, ja.
Ja, da kommt noch eine Frage. Das Thema, das wir schon lange angeschnitten haben, in Vers 23, da heißt es hier, dass Paulus das Reich Gottes bezeugt wird.
Ja.
Also steht zum Beispiel nicht, dass er eben das Evangelium des Herrn bezeugte, sondern das Reich Gottes. Und der erste und zweite Stelle ist dann von Jesus gesagt, oder den er aus dem Gesetz Moses herleitet und den Propheten. Was sagt er da? Also für das Reich Gottes, oder das Reich Gottes bezeugt.
Das Reich. Übrigens, im Griechischen ist immer für Reich Basileia. Und da steckt das Wort Basileus, König, drin. Also noch besser als das Reich Gottes wäre die Übersetzung Königreich Gottes. Steckt wirklich das Wort König drin. Das Reich Gottes, das König Gottes, hat mit Licht des Neuen Testamentes gesehen drei Phasen. Die erste Phase war, der König ist gekommen zu Israel und er hat das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt und gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist hergekommen.
Das sagt er auch da, meinst du?
Ja, warte noch. Ja. Und da hätte man also erwarten können, dass der Messias sein Weltreich aufrichtet. Aber dann sehen wir im Matthäus-Evangelium sehr ausgesprochen, die Masse des Volkes und besonders die Führer, die Masse der Führer verwirft ihn. Und dann erklärt der Herr ab Matthäus 13, dass dieses Reich nun eine spezielle Form annehmen wird, wo nämlich der König weggeht für eine Zeit und einfach dieses Reich gewissermaßen seinen Dienern überlässt.
Ist das die zweite Phase?
Das ist die zweite Phase. Und das ist eigentlich die Phase der Kirchengeschichte. Und in diesem Reich, erklärt der Herr, in Matthäus 13 und folgende, da gibt es gute und böse Knechte. Also echte Christen und falsche Christen. Und er erklärte, der Zeitpunkt wird kommen, wo er zurückkehren wird, übrigens nach Matthäus 25, nach langer Zeit wird er zurückkehren und mit seinen Knechten dann abrechnen. Und wird auf dem Thron seine Herrlichkeit sitzen. Das ist Matthäus 25. Nach langer Zeit. Ist wirklich lange gegangen, oder? Bis jetzt schon. Also, nach langer Zeit, das musste so sein, wird er zurückkehren und dann auf dem Thron seine Herrlichkeit sitzen. Und da kommt die dritte Phase, wo effektiv Daniel 7 in Erfüllung gehen wird. Mit dem öffentlich sichtbaren Weltreich Christi. Und so, wenn Paulus über das Reich Gottes spricht, dann spricht er natürlich über alles. Also über die über Gott, des leidenden Messias, seine Verwerfung, über die Herrschaft Christi in den Herzen der Gläubigen, der Friede des Christus, regiere in euren Herzen. Und dann eben die kommende Hoffnung, er wird kommen und wird all die Verheißungen des Messias Ben David erfüllen. Und das ist eine gute Nachricht. Also es braucht nicht immer gesagt zu werden, das Evangelium. Sondern das ist eine gute Nachricht, dieses Reich Gottes in seinen drei Phasen. Und dann ist Jesus. Sie zu überzeugen, suchte von Jesu. Noch etwas? Ja, wir sind durch in der Zeit. Wir werden noch miteinander beten.